Ich möchte Sie ermutigen, heute eine Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Wenn Sie Ihr Leben Jesus Christus übergeben, legt er etwas in Sie hinein, das Sie unglaublich widerstandsfähig und stark macht. Paulus sagt, wenn Sie diese Sache in sich tragen, das Leben von Christus, werden Sie vielleicht bedrängt, aber Sie werden nicht davon überwältigt. Sie können verfolgt werden, aber Sie werden nicht verlassen sein. Sie können niedergeworfen werden, aber Sie werden nicht zerstört. Das ist das Erstaunliche an der Kraft des Evangeliums. Egal wie schlecht es im Leben läuft, Gott kann es besser machen. Er kann etwas in unserem Inneren tun, das uns für immer verwandelt, sogar im Tod, sodass unser Tod für uns zum neuen Leben wird. Ich möchte Sie ermutigen, dieses Geschenk anzunehmen. So viele Menschen haben schöne Gedanken über Gott oder die Kirche oder Jesus, aber sie treffen nie eine Entscheidung. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Sie müssen wählen. Sie müssen das Gute über das Böse stellen. Sie müssen das Leben über den Tod stellen. Sie müssen Jesus Christus über die Welt stellen. Und ich möchte Sie dazu ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen. Jesus Christus wurde für unsere Schuld und unsere Missetaten durchbohrt, damit wir das ewige Leben haben können. Nehmen Sie ihn heute an, treffen Sie eine Entscheidung. Und wenn Sie das tun, melden Sie sich bitte bei Hour of Power. Wir möchten für Sie beten und ich möchte mehr von Ihnen erfahren. Sie liegen mir am Herzen und ich möchte wissen, wenn Sie sich für Jesus entschieden haben. Einige von Ihnen erleben gerade schwere Zeiten, aber stellen Sie sich vor, Sie werden nicht zerbrechen. Sie werden verfolgt, aber Sie werden nicht verlassen. Sie werden niedergeschlagen, aber Sie werden nicht zerstört. Ich möchte mit meinem Lieblingszitat des stoischen Philosophen und Kaisers Marcus Aurelius beginnen, der etwas sehr Einfaches, aber Offensichtliches sagte, das mich in meinem Leben antreibt. Feuer lebt von Hindernissen. Feuer lebt von Hindernissen. Einer der besten Wege, ein Feuer loszuwerden, ist, was loszuwerden? Hindernisse, Bäume und Gestrüpp und all diese Dinge, das sind die Dinge, die dazu führen, dass ein Feuer wächst, außer Kontrolle gerät und weiterbrennt. Es gibt ein Feuer in Ihnen. Es wurde bei Ihrer Geburt hineingelegt und es wurde bei Ihrer Wiedergeburt zum zweiten Mal hineingelegt. Als Sie den Heiligen Geist empfangen haben, haben Sie dieses Feuer empfangen. Das ist das Seltsame an Christen. Wir müssen auf eine komische Art und Weise ein wenig bedrängt werden. Wir müssen ein wenig verfolgt werden. Wir müssen ein bisschen niedergeschlagen werden. Es ist sehr seltsam, dass das Schlimmste, was man der Kirche antun kann, ist, sie bequem zu halten, sie gut zu ernähren, sie im Bett zu halten, sie sicher zu halten, es ihr angenehm zu machen. Eines der besten Dinge, die man tun kann, ist, sie in den Kampf zu schicken, sie ins Rennen zu schicken, sie freizusetzen. Lassen Sie das Feuer frei, lassen Sie die Kraft frei, lassen Sie das Leben in sich frei. Das ist meine Ermutigung für Sie heute. Nehmen Sie den Kampf auf. Sie wissen, dass das Leben ein Kampf ist, oder? Es ist ein Kampf. Es ist ein ständiger Kampf. Ein Kampf für das, was zählt. Man muss für seine Werte kämpfen. Man muss für sein Leben kämpfen, für seine Familie. Wir müssen uns auf den Kampf einlassen. Ich möchte Sie ermutigen, kämpfen Sie für Ihre Familie. Kämpfen Sie für Ihren Traum, Ihre Zukunft, Ihre Gesundheit, Ihre Finanzen. Jemand, der fromm ist und diese Predigt hört, sagt vielleicht, das klingt aber nicht sehr geistlich. Lassen Sie mich Ihnen sagen, liebe Freunde, das ist alles geistlich. Alles, was wir im Leben tun, ist geistlich. Sie sind Geist. Alles, was Sie tun, ist geistlich. Und wissen Sie was? Gott sind diese kleinen Dinge wichtig. Er möchte nicht, dass Sie sagen, meine Finanzen sind unwichtig, meine Gesundheit ist unwichtig, mein Traum, meine Zukunft sind unwichtig. Er möchte nicht, dass Sie solche Sätze sagen, weil sie ihm wichtig sind. Ich möchte doch auch nicht, dass meine Kinder so etwas sagen. Glauben Sie denn, unser Vater im Himmel will, dass wir so etwas zu uns selber sagen? Ganz und gar nicht. Es ist alles geistlich. Glauben Sie nicht, dass für Gott alles wichtig ist? Glauben Sie nicht, dass das geistlich ist? Warum hat Jesus denn dann so viele Menschen geheilt, wenn unsere Gesundheit für Gott keine Rolle spielt? Warum ist er herumgegangen und hat nicht nur ein paar Leute geheilt, sondern wen? Alle. Er hat sie alle geheilt. Wenn Geld für Gott keine Rolle spielt, warum hat Gott dann Salomo reich gemacht, als er Weisheit bekam? Und warum hat er Salomo das Geld weggenommen, als er andere Götter angebetet hat? Wenn Ihre Familie keine Rolle spielt, warum hat Gott dann eine Familie geschaffen, die Familie Abrahams, um die Welt zu retten? Wenn Ihr Traum keine Rolle spielt, warum hat er dann Josef einen Traum gegeben? Natürlich wissen wir, dass diese Dinge für ihn wichtig sind, aber es liegt an uns, dafür zu kämpfen. Das Problem, wenn man einen Traum hat, wenn man ein Ziel hat, wenn man etwas hat, zu dem Gott einen berufen hat, es ist immer ein Hindernis im Weg. Es scheint immer ein Hindernis im Weg zu sein. Irgendwas gibt es immer. Es erscheint immer so, als ob irgendetwas Großes die Autobahn Ihres Lebens blockiert. Es sieht immer so aus, als ob es ein Hindernis gibt. Wir sagen vielleicht, Gott, das Hindernis ist mir im Weg. Aber was sagt Gott zu uns? Nein, das Hindernis ist der Weg. Genau das möchte ich Ihnen heute vermitteln. Das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Feuer lebt von Hindernissen. Wenn Sie ein Feuer sind, brauchen Sie ein Hindernis. Wenn Sie ein Feuer sind, brauchen Sie eine Herausforderung. Wenn Sie ein Feuer sind, brauchen Sie einen Kampf. Und genau dazu sind wir berufen. Hindernisse formen uns, sie stärken uns, sie erneuern uns, bauen uns auf. Und wir brauchen sie. Je älter wir werden, desto mehr brauchen wir sie, damit wir nicht in den Trott des Lebens fallen, in dem wir uns so leicht verfangen. Kann ich eine Amen hören? Was, nur 8 sagen Amen? Kommt schon, wir schaffen das, Leute, wir schaffen das. Amen! Wir brauchen das. Manche unserer Hindernisse sind offensichtlich. Einige von ihnen sind in einem Rechtsstreit. Einige von ihnen haben Streit mit Freunden. Einige von ihnen haben gesundheitliche oder finanzielle Probleme. Das sind offensichtliche Hindernisse und wir brauchen sie tatsächlich, damit sie uns aufbauen, ob sie es glauben oder nicht. Aber es gibt auch andere Hindernisse, die nicht so offensichtlich sind, wie diese eine Sache, die manche Leute Zurückhaltung nennen. Das ist eine innere Sache, wie zum Beispiel das Fernsehen. Das ist ein Hindernis. Ich mache das morgen. Das ist ein Hindernis. Sehen Sie, es gibt also unterschiedliche Sorten von Hindernissen, die wir überwinden müssen. Wir mögen keinen Stress, oder? Die Welt lehrt uns immer wieder, man hört es von der Pseudopsychologie, dass Stress schlecht für uns sei. Aber die echte Psychologie, die echte medizinische Wissenschaft der Psychologie zeigt uns, dass Stress gut für uns ist. Nicht jeder Stress, aber der meiste Stress, mit dem wir im Leben konfrontiert werden, ist tatsächlich gut für uns. Er ist gut für Ihre Psychodynamik, für Ihre Seele und für Ihre Familie. Therapeuten unterscheiden 2 verschiedene Formen von Stress. Die erste ist Distress. Das ist die schlimme Art, die man erlebt, wenn man zum Beispiel eine gesundheitliche Krise oder den Verlust eines geliebten Menschen erlebt. Es gibt aber auch Dinge, die man als Eustress bezeichnet, die uns eigentlich wachsen lassen. Und es ist überraschend, wie oft das passieren kann. Wir wissen über posttraumatischen Stress Bescheid, aber wissen Sie auch über posttraumatisches Wachstum Bescheid? Wussten Sie, dass posttraumatisches Wachstum ein häufigeres Resultat eines Traumas ist als posttraumatischer Stress? Gott kann alles gebrauchen, was Sie gerade durchmachen. Er kann jede Tragödie nutzen, die Sie erlebt haben. Gott kann das, was Sie belastet, dazu benutzen, sie größer zu machen. Lernen wir Folgendes von Seneca und anderen. Bitten wir Gott nicht darum, es leichter zu machen, sondern bitten wir ihn, uns stärker zu machen. Bitten Sie Gott nicht, es leichter zu machen, sondern bitten Sie ihn darum, Sie stärker zu machen. Bitten Sie Gott nicht darum, den Weg für Sie vorzubereiten, sondern bitten Sie darum, Sie für den Weg vorzubereiten. Das ist es, wofür wir zu Gott beten. Herr, mach uns stärker, mach uns größer, mach uns des Kampfes würdig, mach uns der Reise würdig, mach uns unserer Berufung würdig und hilf uns, dorthin zu gelangen und zu wachsen. Und er wird es tun. Es gibt eine tolle Frage, wenn Sie einen perfekten Menschen entwerfen wollen. Wenn Sie einen Menschen entwerfen wollen, der stark ist, der einfallsreich und geduldig oder voller Glauben ist, was würden Sie diese Person durchmachen lassen? Das ist eine gute Frage, oder? Wenn Sie eine unglaubliche Person entwerfen wollen, was würden Sie ihr zumuten, um die Eigenschaften zu entwickeln, die Sie sich wünschen würden? Würden Sie es ihr leicht machen? Würden Sie ihr eine Menge Geld geben? Die Sache ist ja die, wir alle brauchen ein kleines Hindernis, damit das Feuer am Leben bleibt. Wir alle brauchen etwas, das sich dem Feuer in den Weg stellt, damit es hell brennt. Das bringt uns zum Star der heutigen Predigt, zu der Hannah vorhin die Geschichte von Josef gelesen hat. Hat jemand das Musical Joseph von Andrew Lloyd Webber gesehen? Wissen Sie, das Tolle an dieser Predigt ist, dass das Musical eigentlich schon ziemlich akkurat ist. Es ist ziemlich genau auf die Geschichte abgestimmt. Die Geschichte von Josef ist wahrscheinlich meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel, meine Lieblingsfigur neben Jesus Christus. Und zwar deshalb, weil Josefs Geschichte so ähnlich ist wie das, was viele von uns erleben, wenn uns ein Traum aufs Herz gelegt wird. Josef ist ein interessanter Mann. Er ist einer der Jüngsten in seiner Familie. Er hat 11 Brüder, eine große Familie. Und er scheint ein bisschen naiv zu sein. Und er geht seinen Geschwistern ein bisschen auf die Nerven. Er ist das Lieblingskind des Vaters und er bekommt einen Traum von Gott in sein Herz. Und er teilt seinen Brüdern diesen Traum mit. Aber was sagen die? Lasst uns ihn töten. Sie wollen ihn also umbringen, aber dann fällt ihnen ein, wartet mal, anstatt ihn umzubringen, könnten wir doch lieber ein bisschen Geld mit ihm verdienen. Das ist keine schlechte Idee, ich glaube, es war Rubens Idee. Sie werfen ihn also in eine Grube, verkaufen ihn als Sklaven und er verschwindet. Und es wird eine wirklich harte Reise für diesen jungen Josef, diesen Teenager. Am Anfang arbeitet er für einen großen Mann namens Potiphar. Potiphar hat eine wunderschöne Frau. Eines Tages geht Potiphar weg und diese wunderschöne Frau ist ganz allein und wirft ein Auge auf Josef, der wahrscheinlich krasse Bauchmuskeln hat. Ich habe das im Hebräischen gelesen, es sieht irgendwie so aus. Sie beschließt, dass sie mit Josef zusammen sein will. Stellen Sie sich diesen jungen Mann vor, vielleicht 17 oder so, und eine schöne Frau, die mit ihm zusammen sein will. Sie will mit ihm schlafen. Aber er ist Gott hingegeben. Er ist seinem Glauben verpflichtet und die Bibel erzählt, dass die Frau versucht, ihn zu verführen. Man hat fast das Gefühl, dass er es machen will, aber er weigert sich und entscheidet sehr klug, dass er einfach wegläuft. Ich renne einfach weg. Als er wegrennt, packt sie seinen Umhang, reißt ihn runter und man sieht Josef splitternackt davonlaufen. Sie ist natürlich beleidigt und als Potiphar zurückkommt, lügt sie und sagt, Josef hat versucht, mich zu vergewaltigen. Hier ist der Beweis. Denken Sie mal darüber nach, wie schrecklich das ist. Man hat das Richtige getan, aber keine gute Tat bleibt ungestraft. Dieser Mann, der versucht, seinen tollen Job zu ehren, der eine tolle Einstellung hat. Er war wirklich fair und er hat das Gefühl, dass er schlecht behandelt wird. Er wird ins Gefängnis geworfen. Er spricht mit den Leuten, die für den Pharao arbeiten, aber sie vergessen ihn. Wie auch immer, langer Rede, kurzer Sinn, durch all diese Dinge, die Josef durchmacht, wird er schließlich zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten. Und dann passiert diese erstaunliche Sache, wo er schließlich auf seine Brüder trifft, aber sie nicht wissen, wer er ist, und halten ihn nur für einen mächtigen Regierungsbeamten. Aber als sie dann herausfinden, wer er ist, bereuen sie ihre Tat, zerreißen ihre Kleider und halten sich für totgeweiht. Aber was sagt Josef? Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen, um viele Leben zu retten. Und bekanntlich versöhnt er sich ja wieder mit seinen Brüdern. Wir lernen ein paar erstaunliche Dinge aus dieser berühmten Geschichte von Josef. Das Erste, was ich aus Josefs Geschichte mitnehme, die ja ein langer Weg für ihn ist, ist das hier. Es ist das Wichtigste, das ich zuerst lerne. Gott zeigt uns nicht gerne den Preis für unseren Traum. Gott wird uns den Preis nicht zeigen. Er wird uns den Traum zeigen, aber nicht den Preis. Sie sagen vielleicht, das ist aber nicht fair. Nun, ich habe die Regeln nicht gemacht. So sind sie halt. Wenn Sie mal Ihren eigenen Planeten haben, können Sie Ihre eigenen Regeln machen. Aber das sind nun mal die Regeln. Gott zeigt uns den Preis nicht, weil der Preis uns Angst machen würde. Ich glaube, das ist etwas, das wir übersehen. Es wäre so, als würde man einem Erstklässler zeigen, dass er am Ende des Weges eine Doktorarbeit schreiben muss. Der Erstklässler würde sich überfordert fühlen. Aber wie im Leben auch, kommt man von der ersten Klasse in die zweite, von der zweiten in die dritte und so weiter. Das Problem ist, wenn wir in die dritte oder vierte Klasse kommen und uns abmelden. Wenn wir in die dritte oder vierte Klasse kommen und uns sagen, was ist, wenn ich eines Tages eine Doktorarbeit schreiben muss? Und dann melden wir uns ab. Sehr oft schrecken uns der Preis und die Kosten ab. Es gibt etwas, das wir klar sehen können. Josef hätte niemals ein Herrscher werden können, wenn er nicht zuerst ein Sklave gewesen wäre. Das ist die harte Realität der Geschichte von Josef. Der Weg zum Sieg führt über einen Weg des Schmerzes. Den Weg zum Sieg gibt es nur mit einem Preis. Er ist mit Kampf verbunden, er ist mit Rückschlägen verbunden. Er bringt den Verlust geliebter Menschen mit sich. Verrat. Es kommt zu Gerichtsverfahren. Es werden Gerüchte über sie verbreitet. Wer etwas erreicht, macht sich Feinde. Man könnte sagen, dass für Josef das innere Feuer wachsen musste, und das stimmt auch. Jesus sagt uns, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und begraben wird und stirbt, bleibt es nur ein Samenkorn. Wenn es aber in die Erde fällt und begraben wird, wird es zu vielen Samen. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie oft Josef in dieser Geschichte buchstäblich unter der Erde ist? Zuerst wird er in eine Grube geworfen, dann wird er ins Gefängnis geworfen, dann wird er in eine andere Grube geworfen. So geht das immer weiter. Er verbringt so viel Zeit seines Lebens unter der Erde, vergessen, leidend, gequält, nur um dann der zweitmächtigste Mann der Welt zu werden. Das ist es, was so eine Grube mit uns macht. Wenn wir die Grube mit Gott aushalten, wird er diese Sache in einen großen Sieg verwandeln, wenn wir sie mit ihm aushalten, mit seinem Wort in unserem Herzen, weil er uns nie im Stich lässt. Josef hatte sich das Elend in seinem Leben ja nicht ausgesucht. Er hatte es sich nun wirklich nicht ausgesucht, diesen Preis zu zahlen, aber manchmal müssen wir das. Das ist der Rückschlag für viele von uns. Das ist der Rückschlag für viele. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen uns entscheiden, die richtigen Bücher zu lesen. Wir müssen uns entscheiden, uns zu entschuldigen, den Roman oder den Aufsatz zu schreiben. Wir müssen uns entscheiden, auf die leere Leinwand zu starren und dann zu malen. Wir müssen uns entscheiden, den Spaziergang zu machen, nach Möglichkeiten zu suchen, zu beten. Man muss sich entscheiden, das nicht morgen zu machen, sondern heute. Heute in den Kampf zu ziehen, heute zu handeln. Es ist schon erstaunlich, wie oft Menschen glauben, sie hätten keine Wahl. Die schlimmsten Menschen in unserer Gesellschaft sind die, die glauben, keine Wahl zu haben. Beachten Sie, dass ein Täter immer dem Opfer die Schuld gibt, fast immer. Was lässt er auch seine Brieftasche draußen liegen? Er hat ja förmlich darum gebettelt, dass jemand sie klaut. Sie hätte sich nicht so knapp anziehen sollen, war doch klar, dass jemand sie missbraucht. Die Banken sollten die Leute nicht bestehlen, darum kann ich auch die Banken bestehlen, das ist nur richtig so. Sie hätte mich nicht so wütend machen dürfen, deshalb bin ich gewalttätig geworden, ich hatte keine Wahl. Natürlich wissen wir, dass das dummes Zeug ist. In der Kirche nennen wir das Papperlapapp. Wir nennen das noch ganz anders, aber nicht in einer Kirche. Sie tun so, als hätten sie keine andere Wahl gehabt. Und was machen wir? Wir tun dasselbe. Ich hatte ja keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich war zu beschäftigt. Ich hatte zu viel zu tun. Ich arbeite an zu vielen Dingen. Ich hatte keine andere Wahl. Und das ist Quatsch. Sagen Sie die Gottesvariante. Man hat immer eine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Niemand wird einen zwingen, den Preis für den Traum zu zahlen. Niemand wird einen morgens wecken und sagen, dass man ihn verwirklichen soll. Niemand wird einem Handschellen anlegen und vor die leere Leinwand stellen. Niemand wird ein Taxi rufen und einen ins Studio fahren lassen. Niemand wird sie zwingen, das zu tun, wozu sie berufen sind. Sie müssen sich entscheiden. Sie haben die Wahl und das ist gut so. Manche Leute sagen vielleicht auch zu mir, ich habe mir das doch nicht ausgesucht. Nun, Josef hat sich ganz sicher nicht ausgesucht, ein Sklave zu sein. Vielleicht machen Sie gerade eine schwere Zeit durch. Vielleicht machen Sie eine gesundheitliche Krise durch, einen finanziellen Rückschlag, Verrat, Rechtsstreit oder Ähnliches. Sie sagen, ich habe mir das doch nicht ausgesucht. Aber Sie haben immer noch eine Wahl. Sie haben immer noch die Wahl zu kämpfen und Sie haben die Wahl, wie Sie darauf reagieren. Das ist eines der großen Dinge, die wir von Dr. Frankl lernen. Viktor Frankl, der im Holocaust viel erlitten hatte, sagte etwas Erstaunliches. Er sagte, die Nazis können mir alles wegnehmen. Mein Essen, meine Gesundheit, mein Geld, meine Familie, meine Kleidung und sogar meine Haare. Aber es gibt eine Sache, die sie mir niemals wegnehmen können. Sie können mir niemals wegnehmen, wie ich mich entscheide, darauf zu reagieren. Vergessen Sie nicht, dass die Welt Ihnen viel zumuten wird. Je stärker sie sind, je größer ihre Träume sind, desto mehr wird man ihnen entgegenschleudern. Aber ich glaube auch, dass Gott etwas in sie hineingelegt hat. Gott hat etwas in sie hineingelegt. Ein Wunder, eine Kraft, ein Leben, den Heiligen Geist, der ihnen hilft zu überwinden. Und niemand kann ihnen diese Entscheidung wegnehmen, wie sie darauf reagieren. Das ist die Wahrheit. Ich meine, wie hat Josef das überhaupt geschafft? Eines der coolsten Dinge an Josef ist, dass er in den etwa 20 Jahren, die er gelitten hat, bis er vom Sklaven zum Herrscher wurde, nie seinen Charakter verloren hat. Er scheint nie seinen Geist zu verlieren. Er scheint immer das zu tun, was in den Augen Gottes richtig ist. Er betet, er arbeitet, er setzt sich ein und trotz aller Rückschläge fällt er geistlich nie völlig in ein Loch. Ich glaube, dass der Traum, den Josef bekommen hatte, das beste Geschenk war, das ihm je zuteil geworden ist. Ich denke, dass Josef Glauben hatte. Dass der Traum, den Gott ihm gegeben hatte, für ihn so klar war, dass er wusste, dass Gott ihn irgendwie wahrmachen würde. Das hat ihn durch jedes Gefängnis, jeden Rückschlag und jeden Verrat gebracht. Mit anderen Worten, er wurde von einer Vision gezogen. Josef wurde von einem Traum bewegt. Er wurde von der Zukunft angezogen. Wir wissen über den Menschen, dass er sich von der Zukunft angezogen fühlen muss. Wir müssen glauben, dass wir eine bessere Zukunft haben als die Gegenwart. Ich glaube, dass jeder, der heute sagt, ich habe eine tolle Gegenwart, aber eine schlechte Zukunft, nicht gut dran ist. Aber jeder, der sagt, ich habe eine schreckliche Gegenwart, aber ich weiß, dass ich wegen X, Y und Z eine großartige Zukunft habe, der ist in einer guten Position. Es ist so wichtig, dass wir von der Zukunft angezogen und beeinflusst werden. Zu viele Menschen werden von der Vergangenheit angezogen. Sie ist wie ein Fallschirm. Das ist so, als würde man versuchen, mit einem Fallschirm zu rennen, wie diese Typen am Strand. Menschen bereuen all das, was sie getan haben und haben Gewissensbisse. Sie werden ständig zurückgezogen von dem, was passiert ist oder von dem, was ihnen angetan wurde und von all den ungerechten Dingen, die passiert sind. Schneiden Sie dieses Band durch. Viele stecken fest in dem, was gerade passiert, in all den Aufgaben, den täglichen Kleinigkeiten, dem, was andere sagen. Das bringt sie nicht weiter. Lassen Sie sich von der Zukunft ziehen. Wenn Sie von einem Traum, einer Vision angezogen werden, dann tritt ein, was mein Großvater sagte. Wenn du deinen Traum baust, wird dein Traum dich bauen. Sie brauchen einen Traum, genau wie Josef, um das durchzustehen, was sie gerade durchmachen. Sie brauchen ein überzeugendes Warum, ein gutes Warum, um morgens aufzustehen. Ein gutes Warum, um die Turnschuhe anzuziehen. Ein gutes Warum, um ihre Rüstung anzulegen. Ich habe einige unglaubliche Warums gesehen, die aus dem Nichts kamen und Menschen durch die schlimmsten Zeiten gebracht haben. Manchmal ist so ein Warum Ekel. Wurde hier jemand schon mal von Ekel getrieben? David Goggins wog 130 Kilo, wollte ein Navy SEAL werden, musste in 3 Monaten 50 Kilo abnehmen und hatte seinen Traum schon aufgegeben. Eines Tages arbeitete er als Schädlingsbekämpfer, was ein ehrenwerter Job ist, ein sehr guter Job. Und eines Tages, so heißt es in der Geschichte, suchte er in einer Tankstelle nach Kakerlaken, hämmerte ein Loch in die Decke und hunderte von Kakerlaken fielen auf ihn und fluteten das WC. Das brachte ihn so weit, dass er sich übergeben musste. Er verließ die Tankstelle und sagte nie wieder. Und das hat sein Leben für immer verändert. Manche Menschen werden von Gerechtigkeit angetrieben, wie der Graf von Monte Cristo. Manche Menschen werden von Liebe angetrieben. Ich brauche ein besseres Leben für meine Kinder, ein besseres Leben für meine Frau, ein besseres Leben für meine Eltern. Manche Menschen werden von dem Bedürfnis angetrieben, etwas zu beweisen. Ich muss meinem Vater das Gegenteil beweisen. Das habe ich vor kurzem gehört. Muss irgendwer hier seinen Eltern beweisen, dass sie Unrecht hatten, was ihren Traum angeht? Es gibt 1 Million Wege und 1 Million Warums, die sie antreiben können. Aber es gibt ein Warum, das sie niemals antreiben wird und das so viele Menschen doch benutzen. Das hier ist das Warum, das sie niemals zu ihrem Traum bringen wird. Der Grund, der sie nie und nimmer dorthin bringen wird. Eitelkeit. Das ist das Wort. Die Bibel sagt, die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Wissen Sie, was das bedeutet? Wenn Sie alles nur tun, damit die Leute Sie sehen, wird es Sie nicht weiterbringen. Wenn Sie alles für Instagram tun, wird es Sie nicht durch das Gefängnis bringen. Wenn Sie alles für gute Worte tun, die Menschen über Sie sagen, und für all die Schmeicheleien, dann wird Sie das nicht durch die harten Zeiten bringen. Sie werden frühzeitig aufgeben. Das wurde mir schon früh klar, als ich studierte und kein Geld hatte. Ich habe die ganze Zeit Unterrichtsstunden getauscht. Ich liebte es, Klavierstunden zu tauschen. Ich habe Klavierunterricht gegeben, wenn mir jemand etwas anderes dafür beigebracht hat. Wie bei einem Mädchen, das mir Golfspielen beigebracht hat. Sie brachte mir Golf bei, ich ihr Klavier. Ein anderer hat mir Schlagzeug beigebracht. Er brachte mir Schlagzeug bei, ich ihm Klavier und so weiter. Ich tauschte Klavierstunden gegen Spanisch und Buchhaltungskurse. Ich habe vor einer Klavierstunde immer gerne die Frage gestellt, warum machst du das? Warum willst du Tonleitern spielen? Warum spielst du dich durch die ganzen schwierigen Stücke? Warum opferst du die Stunden, die du zur Entspannung oder mit Menschen verbringen könntest, die du magst? Warum gibst du das dafür her? Hier sind ein paar richtig gute Gründe, die Menschen gesagt haben, um richtig gute Klavierspieler zu werden. Ein Mann wollte in seiner Kirche Musik leiten. Er sagte, ich möchte die Anbetung leiten und ich denke, Klavier ist das beste Instrument dafür. Er hat es geschafft. Ein anderes Mädchen sagte, ich habe dieses Lied aus einem Film, den ich mag, und es ist mein Traum, dieses Lied auf dem Klavier spielen zu können. Sie hat es geschafft. Wieder ein anderer sagte, mein Schwarm, dieses Mädchen, in das ich seit einem Jahr verknallt bin, liebt Klavier und ich möchte ihr ein Lied auf dem Klavier vorspielen. Und denken Sie mal, er hat es geschafft. Es gibt auch welche, die es nicht geschafft haben. Warum willst du Klavier lernen? Weil ich Pianist werden will. Das ist der Grund, mit dem man es nie schafft. Warum willst du Pianist werden? Weil es gut aussieht. Warum willst du Pianistin werden? Ich kann mich einfach am Klavier sehen. Das wird sie nicht weiterbringen. Es wird sie nicht weiterbringen. So ist es einfach. Da wird nichts draus. Eitelkeit wird sie nicht weiterbringen. Sie ist kein gutes Warum. Sie müssen ein gutes Warum finden. Sie brauchen einen guten Grund und Gott kann ihnen diesen Grund geben. Hier ist ein gutes Warum für andere. Wenn es für andere ist, wird es sie weiterbringen. Es wird sie weiterbringen. Liebe Freunde, Feuer wächst also durch Hindernisse. Sie brauchen Hindernisse in ihrem Leben, wenn sie wachsen wollen. Ärgern Sie sich nicht über das Hindernis. Werden Sie nicht wütend auf das Hindernis. Sehen Sie es einfach als das, was es ist. Es ist die nächste Aufgabe, die Sie bewältigen müssen. Es ist die nächste Herausforderung, an der Sie wachsen können. Wenn Sie hart genug dagegen ankämpfen, werden Sie es umgehen. Sie werden es durchstehen. Sie werden es überwinden und es wird Ihnen helfen. Wissen Sie warum? Weil ich weiß, dass Gott sich dann zeigt, wenn Sie sich diesem Hindernis stellen. Dann zeigt sich Gott am meisten. Nehmen Sie den Kampf auf. Nehmen Sie den Kampf jetzt auf. Nehmen Sie den Kampf so schnell wie möglich auf. Es gibt einen Grund, warum wir den Kampf so schnell wie möglich aufnehmen sollten. Weil Zögern die Angst verstärkt und Handeln die Angst vertreibt. Jungs im Teenie-Alter wissen das, weil wir ständig beängstigende Dinge tun müssen. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit meinem Bruder auf eine 15-Kilometer-Wanderung gegangen bin. Wir nannten sie die Küstenherausforderung, bei der man die Küste raufläuft und auf Sand läuft. Aber dann kommt man zu diesen Halbinseln, die nur aus Felsen bestehen. Und wenn man an den Felsen ankommt, muss man entweder über die Felsen darüber klettern oder drumherum schwimmen, was viel einfacher ist. Aber das Schwimmen kostet mehr Energie. In Laguna Beach, wo mein Bruder wohnte, gab es einen Punkt, an dem wir auf so einen Felsen kletterten, und auf der anderen Seite war eine riesige Klippe. Wir diskutieren heute noch darüber, ob sie 15 oder 20 Meter hoch war, aber sie war hoch. Wir kamen dort an und er sagte, okay, jetzt springen wir. Wir waren zu acht und wir sahen uns alle an. Wir waren alles Männer in den 20ern und hielten uns für mutig. Und ich dachte, oh nein, 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 nein. Ich kann nur sagen, dass 20 Meter, wenn man unten ist und nach oben schaut, viel kleiner aussieht als 20 Meter, wenn man von oben nach unten schaut. Nur um Ihnen eine Perspektive zu geben. Dieses Dach ist 8 Meter hoch. Wahrscheinlich waren es keine 20 Meter, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich waren es 15. Aber wir standen da oben und stritten uns. Mein Bruder sagte, ich habe das schon mal gemacht, du musst einfach springen. Er sagte, du schaffst das schon. Ich sah ihn an und sagte, das war wirklich das Gespräch. Anthony, wenn du von dieser Klippe springst, wirst du sterben. Und er schaute mich an und sagte, ach ja. Und er sprang wirklich rückwärts runter. Wir sahen ihn und hörten ihn schreien. Nein, platsch. Wir schauten nach unten und er rief, wuh! Wissen Sie, was passiert ist? Wir waren alle wie Lemminge und sprangen alle. Weil wir als Jungs, die sowas oft machen, alle wussten, wenn man auf der Klippe steht und anfängt runterzuschauen und abzuwägen, wird man nicht springen. Je länger man die Klippe hinunterschaut, desto kleiner wird die Wahrscheinlichkeit, dass man springt. Sie wird kleiner, kleiner, kleiner. Und das Letzte, was man sein will, ist der Feigling, der oben auf der Klippe steht, während alle Freunde von unten winken. Je länger man wartet, desto weniger Ruhm bekommt man, selbst wenn man dann doch noch springt. Das ist der Punkt. Deshalb müssen wir uns in den Kampf stürzen. Das gilt für das ganze Leben. Ich sage es noch einmal, Zögern vergrößert die Angst, Handeln nimmt sie weg. Das gilt für alles, was wir erleben können. Als Hannah und ich das erste Mal mit Cohen im Krankenhaus waren, war ich völlig durch den Wind. Aber jetzt machen wir das so. Ich bin einfach da und sage, ich bin Vater. Meine Kinder brauchen einen Vater. Ich bin Ehemann. Meine Frau braucht einen Ehemann. Früher habe ich gesagt, ich brauche Sympathie, ich brauche Hilfe. Jetzt sage ich nur noch, ich brauche keine Sympathie, ich brauche ein Sandwich. Ich brauche keine Empathie, ich brauche eine Empanada. Später bekommt man dann das Mitgefühl und die Sympathie, aber das Springen, das Tun, baut etwas in einem auf, das einem die Angst nimmt, weil man dazu berufen ist, etwas zu tun. Man geht einfach mit absolutem Vertrauen an die Sache heran. Gehen Sie mit absolutem Vertrauen ran. Sagen Sie sich, wenn ich auftauche, wird Gott auftauchen. Sie sagen vielleicht, Gott ist aber im Moment nicht da. Das ist so, weil Sie nicht da sind. Gehen Sie in den Kampf und Gott wird mit Ihnen in den Kampf gehen. Erinnern Sie sich, als die Israeliten reifer wurden, mussten sie in den Jordan gehen, bevor er sich teilte. Das war ein reißender, gefährlicher Fluss. Jeder Naturwissenschaftler weiß, dass es einen umbringen würde, wenn man in dieses Wasser gehen würde. Sie waren von Gott gerufen, trugen eine riesige Bundeslade, die wahrscheinlich 300 Kilo wog, und mussten in das Wasser gehen, bevor es sich teilte. Sie müssen sich auf den Kampf einlassen und Gott wird sich zeigen und etwas Großes für sie tun. Herr, im Namen Jesu beten wir, dass du das Feuer, das in uns brennt, weiter verstärkst und nicht kleiner machst. Wir lieben dich, das beten wir in Jesu Namen. Und das ganze Volk Gottes sagt Amen.